Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Das war jetzt etwas überraschend für uns. Zuerst sollten wir, glaube ich, am 22. April kommen. Dann hat aber der Nathanael diesen Termin für sich reserviert, war ja gut. Und wir wären dann erst Ende Mai gekommen. Und plötzlich hieß es gestern, dem Freddy ging es nicht gut. Wir waren gerade unten am Rhein bei Lotstetten laufen, ein bisschen spazieren ist ja gut, gerade für ältere Leute. Und mitten in unserem Spaziergang hat das Telefon vom Erich geklingelt. Zum Glück hatte der ein Telefon dabei, ich laufe nie mit dem Telefon rum. Und dann hat er gefragt, der Freddy, du, mir geht's ganz schlecht und so, kannst du für mich morgen nach Bern? Da sagte der Erich, nein, ich muss morgen nach Stuttgart. Und dann habe ich schon so gesagt zu ihm, so, ne, zum Erich. Dann hat er gesagt, du, aber neben mir läuft der Reinhold Federolf. Und der kann kommen. Und dann war der ganz glücklich, der Freddy. Also ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen. Bitte fremdet nicht wegen meinem Bart. Ich habe nämlich gemerkt, hier wächst gar nichts mehr und hier wächst es wirklich. Das ist also ein Akt der Verzweiflung. Ne? Ihr müsst es einfach wissen, ganz einfach. Ne? Ja. Wir arbeiten jetzt 52 Jahre in Brasilien. Schon lange her. Ich werde aber heute nicht über Brasilien erzählen, nur ganz kurz, vielleicht jemand, der mich nicht kennt. Ich habe auch dort meine Frau kennengelernt, die ist auf einer deutschen Kolonie geboren, fünfte Generation. Und wir haben dort 7 Kinder großgezogen. Davon arbeiten 5 als Missionare im Reich Gottes. Da freuen wir uns, auch an der Flussbevölkerung, mitten im Urwald, unter Indianern und halt so verstreut in Brasilien. Und eine arbeitet auch in Deutschland mit Gemeindegründung. Da sind wir sehr froh. Für uns ist das Allerwichtigste, wenn man an Kinder denkt, die Ausbildung der Kinder, dass sie mal auch gut Geld verdienen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass sie Jesus nachfolgen. Das andere kommt nachher. Zuerst kommt Jesus. Ganz wichtig. Ja, und wir gehen dann auch heute Nachmittag noch bis nach Natters. Ich habe gedacht, ja, da fahre ich mit dem Auto hin. Ganz einfach, oder? Und dann habe ich mir nachher mal die Karte angeschaut, ne, von der Schweiz da hinten, von Bern nach Natters, und habe gemerkt, oh, das ist ja ziemlich, da hat es ziemliche Berge. Und es ist ja auch eine richtige Tourismusgegend da hinten, also vor den Bergen. Ne, wenn man an Grindelwald denken und an andere Orte, sehr schön. Und die haben mir gesagt, nein, nehmt lieber den Zug. Es ist aber so, wir haben noch nie ein Zugbillett in der Schweiz gekauft und wir stehen da wie Indianer vor diesem Gerätchen. Aber ne, uns wird ja heute dann geholfen von der Frau von Erich, ja. Gut, und dann gehen wir nach Natters und freuen uns drauf und kommen dann wieder zurück, nehmen das Auto, das steht da unten am Parkhaus, und fahren dann wieder zurück nach Lotstetten. Ist ja auch an der Schweizer Grenze, so einen Kilometer weg. Da hat der Mitternachtsruf ein Haus, da wohnt auch der Erich und Sonja Mark, und da wohnen wir auch in diesem Haus, da hat es eine Missionswohnung, eine sehr gute Wohnung. Ja, lasst mich zum Anfang nochmal beten. Herr, wir danken dir jetzt für unser Zusammensein. Danke, du kennst einen jeden, der gekommen ist, eine jede, auch die Erwartungen, Herr, und holt uns immer wieder aus der Reserve, Herr, sprech du uns an, zeig du uns auch heute Morgen das Vorrecht, das wir haben, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass wir zur Gemeinde gehören, zur weltweiten Gemeinde, und was das alles bedeutet, helf du uns, das einfach zu verstehen, schenk, dass dein Wort auch heute Morgen nicht leer zurückkommt. Amen. Ja, gut. Das ist also mein Manuskript. Ja, so rede ich. Alles andere muss hier oben drin sein. Und ich sage ja auch mal, wenn man älter wird, vergisst man manchmal was. Hoffe ich ja nicht. Da hinten sitzt meine Frau. Das ist dann meine Schufflöse. Wenn ich was falsch sage, dann kann die gleich so machen. Nein, das war ganz. Das macht nur Spaß jetzt. Ich hoffe, dass das gut geht. Ja. Die Gemeindewohnung des lebendigen Gottes. Das ist eigentlich unser Thema von heute Morgen. Und wir sind ja auch da, um uns geistlich zu ernähren. Der Herr Jesus sagte ja in Bezug auf seine Versuchung, wir erinnern uns dran, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also ganz wichtig, dass wir uns geistlich ernähren. Und zwar so viel wie möglich. Also nicht nur am Sonntag, sondern auch die Woche drüber. Es ist schon gut, wenn wir uns auch hinsetzen, die Bibel lesen und auch beten. Das hilft uns, weil eben der Einfluss der Welt immer stärker wird. Ja, und da sagt auch hier Paulus ein sehr interessantes Wort, ich gebrauche das immer, nämlich, wenn ich jetzt hier komme, um zum Predigen, dann ist es ja auch so, wir freuen uns, dass wir überall wiedergeborene Menschen treffen, echte Christen auch hier, und wir sind eine große Familie und das tut uns auch gut. Ich habe auch gleich gesagt dem Erich, ich komme gern nach Bern. Wir kommen hier schon viele Jahrzehnte immer wieder nach Bern. Da sagt er ja, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Das ist einfach wichtig. Also nicht nur Internet, nicht nur Sofa, das ist zwar auch schön, ne? Wir haben gedacht, na, an dem Sonntag können wir uns mal ein bisschen ausruhen, weil meistens sind wir sonntags unterwegs, oft fahren wir da so 500 Kilometer hin und zurück, irgendwo in eine Gemeinde in Deutschland, und dann haben wir gedacht, naja, den Sonntag sitzen wir jetzt mal in Lotstetten, ganz locker, ne? Und dann war es auch wieder nichts. Aber wir werden gegenseitig getröstet, ja, und gestärkt, ist schön. Ja, einer der Schlüsselverse steht in 1. Timotheus 3,15. Ich denke, den kennen wir alle. Seht ihr das einigermaßen gut? Geht das? Okay. Es ist auch gut, wenn ihr den Kopf hebt, dann sehe ich auch, wer schläft, gell? Weil wenn man schläft, geht es ja so, ne? Also ich schaue jetzt immer gut, wie es aussieht bei euch. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, sagt ja Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, so sollst du dir darüber klar sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Säule und Grundfeste der Wahrheit, das ist ein Ausdruck. Da geht es ziemlich tief und da merken wir jetzt schon ein bisschen von unserer Verantwortung. Als Christen, Säule, die absolute Wahrheit. Das heißt ja, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir stehen heute auf der Seite der absoluten Wahrheit. Wir merken das ja auch in dem Krieg Israel und Iran. Und wir merken auch, wie da zum Beispiel vom Iran aus, das sind ja Terroristen, ich sage euch das ganz offen, ja, ich habe da auch keine Angst, wie die lügen, das ist also unheimlich, und wie die westlichen Medien das oft aufnehmen, diese Lügen, und einfach so weitergehen. Schrecklich, da kann man wirklich erschrecken über die Finsternis in dieser Welt. Also wenn man sehen will, ob der Teufel Realität ist, dann müsst ihr nur in die Redaktionsstuben schauen der Medien. Ja, Redaktionsstuben. Eben, Paulus gibt da einige Orientierungen in Bezug auf fremde Lehren, keine fremde Lehren. Er spricht von der gesunden Lehre. Ich finde es auch ganz wichtig, denn wir wollen ja, ich ja auch, wir wollen Bibelchristen sein. Wir wollen richtige Christen sein. Und da geht es eben um gesunde Lehre. Das grenzt sich ab gegenüber Irrlehren und falschen Dingen. Also die Bibel spricht ganz klar, es gibt klare Linien für die gesunde Lehre. Das ist nicht vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es von Gott, vielleicht ist es nicht von Gott und so weiter. Nein, da gibt es ganz klare Richtlinien. Den guten Kampf kämpfen. Bitten und Gebete und Fürbitte sollen wir alles vor Gott bringen, ein ganz wichtiger Bestandteil. Oder auch, es geht immer um das Wort Gottes, Dinge offen aussprechen, sagt auch Paulus zum Timotheus, mit den Leuten offen sprechen. Und das tut manchmal weh, da braucht man Mut dazu. Genügsamkeit, auf Jesus warten und miteinander teilen. Das waren so die Dinge, die der Paulus dem Timotheus mitgeteilt hat. Ja. Wir wissen ja, die Sehnsucht Gottes, unter den Menschen zu wohnen. Das war von Anfang an so, deswegen hat Gott den Menschen geschaffen, Adam und Eva, für diese Gemeinschaft. Und da haben wir einige Verse aus dem Alten Testament, Joel, zweimal Joel, einmal Zacharia, ich lese nur den letzten Vers. Jubel und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Immer wieder geht es darum, in Zion zu wohnen, mitten in diesem Auserwählten, in seinem auserwählten Volk oder auch beim ersten Vers auf seinem heiligen Berg, ja, auf dem Berg Zion. Also Gott hat diese Sehnsucht. Da heißt es ja auch hier in diesem interessanten Vers, doch du bist der Heilige, der über oder inmitten den Lobliedern Israels wohnt, oder thront im Psalm. Auch da wieder, Gott wohnt, thront, er möchte Gemeinschaft haben. Und das war ja schon im Paradies so. Nach dem Sündenfall, dann kommt ja Gott und dann fragt Gott, wo bist du? Wo bist du, Adam? Und da hört man auch die ganze Traurigkeit Gottes. Ja? Ich weiß, es gibt Leute unter uns, ich will da jetzt nicht in Reibung kommen, die Souveränität Gottes zu stark übertreiben. Ja? Die Souveränität. Gott ist souverän, ja? Aber er ist auch der liebende Gott. Und hier hören wir die Stimme von einem traurigen Gott, der traurig ist. Und dann hat der Gott alles unternommen, um den Adam, die Eva und alle Nachkommen wieder aus diesem Loch rauszuholen. Ja, diese Verlorenheit der Sünde, diese Sinnlosigkeit ohne Gott. Und dann hat er ja gearbeitet und gearbeitet und immer wieder das große Bestreben. Oder hier ein schöner Vers aus Hiob 38,7, wo Gott fragt den Hiob: Wo warst du, da ich die Erde gründete? Die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Als er die Erde geschaffen hat, war eine große Freude in der unsichtbaren Welt, von der wir eigentlich wenig wissen, was es da alles gibt. Aber auf jeden Fall hier wird diese Freude ausgedrückt. Oder auch in Sprüche 8,29, also das könnt ihr mal in aller Ruhe daheim lesen, da geht es nämlich um die personifizierte Weisheit. Da wird die Weisheit als Person dargestellt, und wenn man das so liest, die verschiedenen Verse, dann merkt man ganz klar, dass diese Weisheit der Herr Jesus ist. Ja. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm. Das heißt an anderer Stelle im Neuen Testament, alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen, für Jesus. Da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Und jetzt kommt's eigentlich, ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Schöner Vers. Interessante Offenbarung in Sprüche 8. Freude an den Menschenkindern. Wir wissen dann, durch den Sündenfall ist natürlich diese Freude dann stark eingeschränkt worden. Oder hier eine wunderbare Verheißung für uns, Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Auch hier wieder, Gott will Gemeinschaft, er will unter den Menschen wohnen und sogar in uns. Also wir haben hier auch die Dreieinigkeit. Wir wissen ja, das geschieht heute bei uns durch den Heiligen Geist. Ja? Hier spricht Jesus, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, also es ist so, ihr sitzt ja ziemlich ruhig da, ne? Wir arbeiten ja normal in Brasilien, also ihr dürft manchmal schon einen Amen sagen, ne? Ihr müsst nicht so ganz trocken da sitzen. Das ist zum Beispiel ein Vers, da sollte man eigentlich Amen sagen. Das ist doch wunderbar. Gott will, der wohnt in mir, jetzt in mir. Oder auch hier, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid um ein Lösegeld erkauft, das Blut Jesu, und verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Immer wieder diese Innewohnung, die ja an Pfingsten dann definitiv gekommen ist, durch dieses Feuer. Feuer ist ja immer, im Alten Testament hat es mit Gott zu tun. Denk mal an die Feuersäule, ne, und die Wolkensäule, das Feuer vom Himmel und so weiter. Und da kommt jetzt eine ganz besondere Innewohnung Gottes in den Menschen. Sagen wir das einfach mal so, Innewohnung Gottes. Und da gibt es ja auch manchmal diese prophetischen Fragen, was das heißt, dass der Antichrist sich noch nicht offenbaren kann, weil zuerst da etwas aus dem Weg geräumt werden muss, das ihn noch aufhält. Und dann sagen wir ja, das ist die Gemeinde, die Entrückung und der Heilige Geist. Dann sagen manche, ja, dann ist ja nachher nicht mehr der Heilige Geist da. Doch, der ist immer noch da. Der war ja auch schon vor Pfingsten da. David hat gebetet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Aber diese ganz besondere Innewohnung in der Gemeinde heute, die wird dann weggenommen mit der Entrückung der Gemeinde. Nur als kleine Erklärung nebenbei. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, manchmal denken wir, das wäre doch schön, wenn der Herr Jesus jetzt da wäre. So direkt. Ne? Wie beim Thomas, wie wir es gelesen haben. Ne? Schöne Geschichte mit dem Thomas. Aber er wird uns nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich, das heißt in Form vom Heiligen Geist. Ja, diese Dreieinigkeit Gottes. Der Sachverwalter, Tröster, Fürsprecher oder auch Lehrer. Aber der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist jetzt der, der tröstet, der Fürsprecher und auch der Lehrer. Allerdings, ihr merkt hier, wir müssen die Sachen immer im Kontext lesen. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ist garantiert keine Verheißung für uns. Ich will euch jetzt nicht schockieren, ne? Aber das ist eine klare Verheißung für die Jünger. Ja, dass die sich nachher an ganze Kapitel erinnern konnten und haben das niedergeschrieben. Es gibt ja viele moderne Theologen, die sagen, ja, das Evangelium, das wurde ja Jahrzehnte erst aufgeschrieben, da haben die Sachen dazu gedichtet, die haben diese Messias-Erwartung hochstilisiert, das war der Herr Jesus gar nicht, das war gar nicht Gott und so weiter. Ihr kennt das ja alles, ja. Aber er hat sie an alles erinnert. Das ist wunderbar. Auch da die Inspiration der Evangelien oder auch bei Paulus später. Wichtige Dinge, deswegen stehen wir zur Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort von der ersten Seite bis zur letzten. Die Gemeindewohnung des lebendigen Gottes. Und anderer Vers in Epheser 3, Vers 10, auch wichtig. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit. Ich sage es jetzt mal wieder ganz ungeschützt. Es kann ja sein, dass wir von Natur aus dumm sind. Ja? So wie wir erzogen wurden, unsere Schulbildung. Ich sage es einfach mal so, ganz ungeschützt. Will niemand beleidigen, auch mich selber nicht. Bin ja auch einfach. Aber Gott will nicht, dass wir so bleiben. Wenn wir uns bekehren, wenn wir Christen sind, wenn wir Kontakt mit dem Wort Gottes haben, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann soll sich in unserem Leben diese mannigfaltige Weisheit Gottes widerspiegeln. Wir werden verändert. Wir werden verändert. Und interessant, das heißt eigentlich, die Gemeinde ist das Schaufenster Gottes. Also ich habe ein bisschen lange suchen müssen, bis ich so eine Gemeinde gefunden habe mit so einer großen Glasfassade. Aber so sind wir heute das Schaufenster Gottes. Nochmal. Durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, den Fürstentümern, den Gewalten, den unsichtbaren Dingen. Gott sagt, schaut mal die Gemeinde hier an, das Schaufenster. Ja, und ich hoffe, dass wir da auch in dem Sinn das zeigen in unserem Leben. Wir sehen das auch bei den Aposteln, als sie sich verantwortet haben, ganz am Anfang von Apostelgeschichte, ganz am Anfang der Gemeinde Jesu, Petrus und Jakobus vor dem Hohen Rat. Da ging es ja um die Heilung von dem Mann, ne, an der Pforte der Barmherzigkeit am Tempel, der sein ganzes Leben gelähmt war und er wurde da geheilt. Und verwunderten sich, weil Petrus hat sich jetzt verteidigt. Und wir alle kennen ja Apostelgeschichte 4,12. Kennt ihr es? In keinem anderen, ne, ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und die haben plötzlich gestaunt mit offenem Mund, ne? Und da erkannten sie, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. 3,5 Jahre mit Jesus haben die verändert. Dass sogar die Feinde sich gewundert haben. Jesus verändert uns. Wir sind dann wirklich ein Zeugnis. Und drum eben ist es wichtig, das Wort Gottes soll reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit unterweist euch und ermahnt einer den anderen. Und das machen wir ja auch heute Morgen. Das kann man auch im Hauskreis machen, wo wir uns treffen, wo 2 oder 3 versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und die ganze Sache soll auch immer ganz christozentrisch sein. Jesus im Zentrum. Ich meine, wir lesen oft viele andere Bücher. Ich lese auch viele andere Bücher. Ja. Aber vergessen wir nie, Jesus ist das Zentrum. Immer wieder von Jesus aus. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Oder von ihm kommt auch ihr her in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. In 1. Korinther 1,30. Ja, und das sind wichtige Dinge, Jesus im Zentrum. Ja, und da werden wir eben, wir haben ja vom Haus Gottes geredet, dann denken vielleicht manche jetzt an so eine schöne Kirche, ne, an so einen Dom, an diese Kathedralen, wo ja bewusst früher so gebaut wurden. Ich will das jetzt nicht alles schlecht machen, aber da ging es ja auch um Macht. Ja, um Macht. Und vor allem bei katholischen großen Kirchen sieht man dann auch diese bunten Fenster oft, manchmal auch bei evangelischen, bunte Fenster. Und dann der Weihrauch, ja, diese ganz hohen Decken. Ihr müsst euch vorstellen, da kam jetzt so ein Bauer rein, der hatte ein Häuschen, da war die Decke vielleicht 2 Meter, 2,20 Meter. Jetzt kommt er da rein mit 10, 20 Meter und dann diese bunten Fenster und der Weihrauch und dann diese Gewänder von den Priestern, ja. Und dann der, oh, ja. Aber da ging es eigentlich mehr um Macht, um Religiosität. Und ich sage euch ehrlich, wir brauchen das nicht. Wir können uns im Wald versammeln. Oder sonst irgendwo. Ja? Oder in einem Hotel. Oder in einer Schule. Oder in einer Fabrik. Ja? Denn Jesus ist da mitten unter ihnen. Und da heißt deshalb, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, haben ihn ja verachtet, haben ihr Angesicht verborgen nach Jesaja 53. Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Da muss man auch ein bisschen sensibel werden für diese Priesterschaft. Ich bin zum Beispiel ein ziemlich so, von meinem Wesen her, ein harter Typ, vielleicht sogar emotionell ein bisschen verstümmelt. Ich hatte zum Beispiel nie Heimweh. Das ist ja auch nicht gerade normal, wenn man in Brasilien ist, man hat nie Heimweh und so weiter. Und ich sage euch ehrlich, ich würde auch nie für jemand anderes beten. Nie, von meiner Natur her. Nie. Jeder muss selber schauen. Aber Gott macht uns sensibel. Gott verändert uns. Ja? Ich kann heute jemand fragen, hast du schon zu Abend gegessen? War die Decke warm genug, wenn wir jemanden beherbergen? Weil wir das lernen, die Sensibilität in Jesus. So hat jeder oft seine Macken, manchmal auch seine dunklen Seiten. Und Gott verändert uns. Das ist dann die Priesterschaft, dass wir dann auch da beten, dass wir zusammen schauen, auf den anderen auch fragen, wie geht's dir? Oder dass man dem anderen hilft. Wichtige Dinge. Ja, und die Bibel sagt auch, wir sind also keine Fremde mehr oder nur geduldete Ausländer. Interessantes Wort. Denn die Traudi, die ist auch Ausländerin. Obwohl sie mit einem Deutschen verheiratet ist, Mutter von 7 Deutschen, ist sie eine geduldete Ausländerin. Zuerst kriegt sie 90 Tage wie ein Tourist und dann haben wir nochmal 90 Tage beantragt. Es gab noch nie Probleme in diesen 50 Jahren bei der Ausländerbehörde. Und diesmal hat mir der Philipp Ottenburg noch einen Kontakt vermittelt nach Zafelstein Ende Juni, sodass wir jetzt 5 Wochen länger bleiben, wie diese Ausländer geduldet werden. Maximal 90 Tage und nochmal 90 Tage. Obwohl sie uns früher schon 9 Monate gegeben haben, ein ganzes Jahr und diesmal plötzlich, ich denke wegen den ganzen Migranten haben die vielleicht ein bisschen die Schraube zugedrückt, ne, und zugezogen. Und das sah so aus, wir können nichts mehr machen. Wir hatten da schon 2 Versuche gemacht und wir haben dann gebetet und ich habe dann nochmal telefoniert und geredet. Dann hat uns die deutsche Botschaft von Brasilien 2 Seiten geschickt, aber die Sache sah einfach nicht gut aus. Man hätte ein Visum von Brasilien aus beantragen sollen. Ja, und dann habe ich an das Wort gedacht, so habe ich festgehalten, der Herr lenkt Herzen wie Wasserbäche. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, ich würde doch gerne mal mit ihrem Vorgesetzten reden. Na, das ist ein gewisses Wagnis. Und der Mann war richtig steif, so ein richtiger deutscher Paragraphen, Gesetze und so weiter. Das ist ja das, was wir gar nicht gern haben. Na? Und ich habe gedacht, der war sogar sauer, dass ich ihn angerufen habe, dass ihm die Frau, dass sie mir sein Telefon gegeben hat. Der war sauer. Das war natürlich kein gutes Ambiente. Ne, so. Und dann mitten im Gespräch, plötzlich ist der Mann freundlich geworden. Ich habe ihm die Sachen erklärt, freundlich geworden. Hat gesagt, ja, da gibt es das Ding 28 und R1, was weiß ich, was das ist. Und da. Ne? Und jetzt hat die Traudi ein ganzes Jahr dazu bekommen, bis April 2027. War interessant. Geduldete Ausländer, ne? Ist schwierig. Ich bin auch in Brasilien geduldeter Ausländer. Ich habe zwar die Daueraufenthaltsbewilligung, wenn ich mich anständig benehme, bis zu meinem Lebensende. Ich kann eben nur, was kann ich nicht machen? Ich kann nicht wählen und ich kann auch nicht Präsident werden. Aber ohne das kann ich auch leben, oder? Was, ne? Geht ja auch. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauelemente fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Das sind wir als Gemeinde. Denkt jetzt nicht an Gebäude, das sind wir als lebendige Steine. Das ist wunderbar, der Ausdruck. Ja, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Amen. Okay, ja. Vielleicht kommen wir noch hin. Ne? Ja, die Frage, wir wollen uns natürlich auch ein bisschen herausfordern lassen, ein bisschen provozieren, ne? Dienen oder genießen, was wollen wir eigentlich? Es gibt ja auch manche Leute, ne, die sich nur selber erbauen lassen, Hauptsache, so, na, dass der Stuhl gewärmt wird. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, innerer Frieden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist ein guter Gradmesser. Da, wo wir, sagen wir mal, mit der Zeit lau werden, wo auch die Liebe zu Jesus abnimmt, wo vielleicht andere Dinge wichtiger werden oder einfach Gewohnheit. Das ist menschliche Gewohnheit, dass man einfach mit der Zeit wieder schlaff wird. Einfach. Ich kenne das bei uns, wir haben ja so einen großen Missionsmobil, 13,20 Meter lang, mit dem fahren wir durch Brasilien. Ein Greyhound, Aluminium, amerikanisches Modell, aber in Brasilien gebaut. Und wenn wir da manchmal tausende von Kilometern unterwegs waren, musste ich jeden Morgen, da schläft man irgendwo an der Tankstelle, bewacht und so, das ist ja sehr gefährlich in Brasilien, jeden Morgen schaue ich dann unter den Motor, ob irgendwo Flüssigkeit am Boden ist, und jeden Morgen drücke ich auf die Keilriemen. Das sind, was weiß ich, wie viele Keilriemen, alles Mögliche, und schauen, ob die gut gespannt sind. Und das will Gott auch immer wieder mit uns machen, unsere Keilriemen, unsere geistlichen Keilriemen anspannen. Das nennt sich auch Erweckung. Ja, für uns ist das jetzt im Moment ein Spektakel. Wir staunen, wie schnell das mit der Natur geht. Der Raps, ihr wisst ja, was Raps ist, ne? Gelb, grün, ist ja die Fahne von Brasilien. Jetzt sehen wir überall aus Brasilien. Der ist schon, ich denke, einen halben Meter hoch. Ich frage mich, aber kommt das alles her? Vor kurzem war da noch gar nichts. Ja, und die ganzen Bäume, wie die jetzt blühen, und das ist eigentlich eine Herausforderung an uns, ne, dieses Erwachen, dass wir das brauchen, auch im geistlichen Leben, immer wieder neu. Und da sagt der Herr Jesus auch in Bezug auf Dienen, wer der Größte sein will, und es gibt ja auch in den Gemeinden immer wieder und überall Probleme. Muss ich euch ja nichts darüber erzählen, wir kennen das, auch nach 52 Jahren. Wer der Größte sein will, soll euer Knecht sein, weil Jesus uns ein Vorbild gelassen hat. Dienen, ohne auf die anderen zu schauen, ach, ich mache das immer, ich muss das immer machen oder immer die gleichen und so. Einfach dienen. Ja, dienen. Dienstgesinnung. Das ist sehr wichtig. Und hier haben wir sogar ein schönes Foto von der Zionshalle. Da heißt es auch, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Auch das ist ein Aspekt von der Gemeinde. Dass wir mit unseren Gaben dienen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten mit unseren Gaben, ne, sowie verschiedene Werkzeuge. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Nicht das, was wir vielleicht gerne hätten, irgendwas Spektakuläres, ja, sondern wie er will, und zwar zum Dienen. Und ich denke, es gibt kein schöneres Illustration wie dieses Schweizer Taschenmesser. Es heißt allerdings Offiziersmesser, vielleicht kennt ihr das gar nicht. Wiegt fast ein Kilo. Also wenn ich das in meine Tasche stecke, heißt der Taschenmesser. Ich denke, da muss ich mir Hosenträger hinmachen. Ne? Hosenträger oder einen ziemlich engen Gürtel. Und das kostet fast 1000 Euro. Das ist heute ein Sammlerstück. Und das hat also 87 Werkzeuge. Ist mehr so eine Verzierung, ne? Im Regal. 87 Werkzeuge und 141 Funktionen. Ne, wer das alles ausgetüftelt hat. Und da heißt eben, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und ich finde, das ist eine schöne Illustration von uns. Denn wir sind so verschieden. Und Leute, seid froh, dass wir so verschieden sind. Ne? Wenn ich da an die Mormonen denke, so mit ihrem Schildchen und oder die Zeugen Jehovas, alle, ne? gleich gepolt. Und wir sind alle sehr verschieden. Wir sind keine Backsteine. Ich war schon in so einer Fabrik, wo Backsteine gemacht werden. Die werden ja in so eine Form reingequetscht, ne? der weiche Ton, der Lehm. Und dann kommen die alle gleich raus. Ich denke, in der Schweiz sind sie alle gleich. In Brasilien sind sie nicht ganz alle gleich, aber halt ähnlich. Ne? Braucht man halt nachher ein bisschen mehr Zement. Aber die Gemeinde, wir sind Gefäße auf der Scheibe des Töpfers. Und wir sind alle Handarbeit. Und das ist ja sehr kostbar, Handarbeiten. Ja, eine richtige, schöne Handarbeit. Und jeder von uns wird ganz individuell geformt. Deswegen sind wir auch alle verschieden. Ja. Könnt ihr auch im Mitternachtshof anschauen, die Brüder, die predigen. Wir sind alle sehr verschieden. Und ich bin noch verschiedener. Ne? Merkt ihr ja, mit meinen ganzen Illustrationen. Ist auch eine Gabe, kann ich auch nichts dafür. Ne? Ich habe früher Schriftsetzer gelernt. Das ist heute sowas wie ein Dinosaurier, ausgestorben. Aber wenigstens haben wir gelernt, wie man Buchstaben auch schön harmonisch zusammenstellt und auch, dass die kombinieren und dass man umgestalten kann und so weiter. Okay. Ja, und es heißt auch, dass wir als Gläubige jetzt auch dazu geschaffen wurden für gute Werke, welche Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gute Werke. Das heißt jetzt nicht, dass wir durch gute Werke gerettet werden, wie im Katholizismus, ich sage es wieder so, sondern die guten Werke sind jetzt eine Auswirkung von unserer Erlösung. Ja, dass wir jetzt, wie ich gesagt habe, ich bin vielleicht emotionell ein bisschen ein Krüppel, dass wir jetzt lernen, anderen zu dienen, gute Werke zu tun. Und das öffnet sogar manchmal eine Tür für ein Zeugnis. Wenn man jemand hilft bei einer ganz einfachen Sache im Alltag und dann plötzlich der andere fängt an zu reden und man kann sagen, ja, dann entsteht ein Gespräch. Die Gemeinde, Wohnung des lebendigen Gottes. Eben, wir sind Leute, die sind in den neuen Bund gekommen, durch die Gnade Gottes. Ihr wisst es alles, ja? Da sind wir durch das Blut des Lammes in diesen neuen Bund gekommen. Was früher in Israel ganz anders war, ich sage es mal so, wie die Herangehensweise Gottes durch das Gesetz. Das sind ja im Ganzen 613 Gesetze, wisst ihr bestimmt, nicht nur 10 Gebote, 613 Gesetze. Da ging es um äußere Dinge wie Kleidung, da ging es um diese Schaufäden, dann durften sich die Juden hier die Haare nicht abschneiden, darum haben die ja hier die langen Locken. Also denke ich, das ist irgendwie ein Blödsinn von den Juden, das steht im Gesetz, das will Gott. Er will, dass der Jude anders aussieht wie ein Heide. Ja? Und auch der Bart, da bin ich jetzt auf dem Weg, ne? Aber die durften nicht mal die Enden schneiden. Warum? Ich sage es mal wieder ganz einfach. Klare Trennung zwischen Mann und Frau. Ja? Klare Trennung. Und da war es ja mal so, da sind einige, ich glaube zur Zeit Davids, sind ins Nachbarland, da ist der König gestorben und dann haben die gesagt, das sind Spione. Also der Sohn von ihm, der Vater war ja gestorben, das sind Spione. Dann haben sie denen den halben Bart abrasiert. Kennt ihr die Geschichte? Ja, dann hätten wir jetzt als Schweizer gesagt, rasiert ihr die andere Hälfte auch noch ab. Nein, die haben gesagt, bleibt dort, bis wieder nachgewachsen ist. Weil es war eine Schande, ja, wenn da einer ohne Bart rumgelaufen ist. Ich sage es einfach mal so. Einfach diese Trennung. Das war stark kulturell. Ich sage nicht, dass jetzt wir alle Männer Bärte haben müssen. Ja. Aber ihr merkt, durch äußere Dinge, durch das Gesetz, durch die Opfer, durch die Feste, durch Segnungen, Gott wollte durch äußere Dinge das Herz vom Volk Israel erreichen. Das Herz. Von außen nach innen. Und bei uns ist gerade umgedreht. Im neuen Bund, da ist jetzt der Heilige Geist in uns und jetzt soll sich das nach außen zeigen. Ja. Zum Beispiel durch die ganzen Tugenden auch des Heiligen Geistes, kommen wir gleich darauf zurück. Ja, und wir wissen ja, für uns im neuen Bund, dieses Opfer ist ein für alle Mal vollbracht. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, das ist vollbracht. Und wenn ich jetzt fragen würde, ist Gott mit euch zufrieden, ne, dann wird wirklich bei vielen der Kopf runtergehen. Nein, glaube ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich bei der Entrückung dabei bin. Ich hoffe es, ja. Aber wisst ihr, das macht das Opfer Jesu groß. Er schaut uns jetzt, durch Jesus schaut er uns an. Durch Jesus, durch das Kreuz. Und er sieht jetzt uns, da kann jeder seinen Namen einfügen, perfekt, geheiligt, abgewaschen, versöhnt mit Gott. Ja, das ist unsere Position. Unsere Position ist Heilsgewissheit, Heilssicherheit in Jesus. Das andere ist die Situation. Und wenn wir nur auf die Situation schauen, ja, dann kann man manchmal schon ein bisschen verzweifeln, aber Gott schaut uns durch Jesus an. Das ist das Opfer Jesu. Das garantiert das. Und eben so vielen Aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder durch Jesus. Und klar, das ist mein VW-Käfer, den habe ich bestimmt schon mal gezeigt, aber ich hoffe, dass ihr das einfach nicht vergesst. Da hat nämlich jemand gespottet über einen Fußballclub, der war am Absteigen, und dann haben die zwei VW-Käfer auseinandergesägt und haben die zwei Hinterteile zusammengeschweißt und haben noch hingeschrieben, wir können nur rückwärts fahren. Also es geht nur noch abwärts mit unserem Verein. Und wenn man so einen VW-Käfer hat, könnt ihr euch vorstellen, ein Motor auf jeder Seite, wenn wir die anmachen, wo geht's dann hin? Ja, und genau das sind wir als Christen. Früher in der Welt hatten wir nur das Fleisch, das ging in Richtung Hölle, Verlorenheit. Ja, da muss man gar nicht viel dazu tun. Und jetzt als Christen haben wir plötzlich einen neuen Motor im Leben. Und die arbeiten jetzt gegeneinander, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, wie diese zwei Motoren, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und deswegen, es kommt bei uns manchmal auch vor, am Werbus, an unserem Missionsmobil, wir haben hinten einen großen Stromgenerator mit 7500 Watt, ist schon ein Riesending. Und den kann ich vorne am Armaturenbrett anmachen und auch ausmachen. Nur manchmal geht er nicht aus. Irgendwas stimmt da nicht. Und wie kann ich jetzt einen Motor schwächen oder abstellen? Wie kann ich das machen? Weil es geht jetzt nicht mehr über die Elektronik. Es geht nicht mehr über die Kabel. Was mache ich dann? Was braucht ein Motor? Dann gehe ich nach hinten und muss halt da die ganze, muss bis nach hinten beim Bus, muss die Klappe aufmachen, ne? Und dann hat es da einen Benzinhahn. Und wenn ich den zumache, dann passiert mal im Moment gar nichts. Aber dann nach so 3 Minuten fängt er an zu husten und hustet und hustet und vibriert immer mehr. Und dann geht der Motor aus, weil das Benzin nicht mehr nachkommt. Und deswegen sagt die Bibel, wir sollen aufpassen mit dem Fleisch. Und wir sollen uns anstrengen, dass wir den neuen Adam pflegen. Mit dem Wort Gottes, mit Gemeinschaft und auch mit dem Gebet. Denn welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Und Leute, das muss man einfach sehen. Das will Gott sehen im Leben von jedem, der sich Christ nennt. Der sagt, er ist ein Christ, ein wiedergeborener Christ. Dann wollen wir diesen Motor sehen. Ja? Und das hat jetzt nichts mit Gefühlen zu tun, sondern wie es ja auch heißt, dass der richtig Gläubige plötzlich von der Welt nicht mehr verstanden wird. Es befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft mit ihrem kaputten Wesen und so. Wir laufen jetzt einfach nicht mehr mit, weil plötzlich ist was anderes in unserem Leben da. Das muss man sehen. Ja. Und dann kommt natürlich auch diese Reinigung in unserem Leben. Ja. Dass Dinge in Ordnung gebracht werden, dass die Dinge am richtigen Platz sind. Da heißt es, in einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre und die anderen aber zur Unehre. Jetzt denkt man an ein Haus, auch bei uns in Brasilien, was ist das Gefäß absolut zur Unehre? Das schlimmste Gefäß, das man am wenigsten will, und ne, ihr wisst schon, der Abfalleimer im WC. Ja, ganz klar. Und so vergleicht Gott, ne, praktisch uns Leute, und ich war ja früher auch mal, ich sage das immer so ungeschützt, ich war auch ein paar Jahre lang auf einer war so ein Hippie, und es war gar nicht gut. Und ich muss schon sagen, wo Jesus in mein Leben kam mit 18,5 Jahren, da hat er auch einen kleinen Mülleimer zu was verändert. Das macht er, das kann er. Wir sind jetzt nicht mehr Gefangene unserer Genetik, ja, nach väterlicher Weise, sondern jetzt kommt die Genetik Gottes in unserem Leben und wirkt sich aus. Und da muss was zu sehen sein. Wenn einer zu mir sagt, du Reinhold, wenn du mit dem redest, da geht es jetzt um Gemeindeleute, wenn du mit dem redest, musst du aufpassen. Ja, der ist empfindlich. Pass auf, was du sagst. Da sage ich, hey, was soll denn das? Was soll denn das? Wir sollen doch keine Kaktusse sein, Kakteen, ne, mit Stacheln und so, ne, sondern Paulus sagt, unser Herz hat sich erweitert. Das heißt, Dilatation, das ist wie ein Geburtsvorgang, die Erweiterung vom Geburtskanal. So sagt Paulus, sein Herz ist erweitert worden, und ich vergleiche das mit einer Kaffeetasse. Meine Frau, die kriegt auch jeden Morgen zwei Kaffees ans Bett, ne? Ans Bett sogar. Könnt ihr vielleicht kopieren, ihr Ehemänner. Und da ist es gut, wenn man eine Tasse hat mit einem großen Henkel. Ja, also für mich ist es ein regelrechter Horror, diese chinesischen Teetassen. Ne? Da muss man schon fast mit einem kleinen, und dann gehen die noch so. Ja. Und Paulus will sagen, Christ mit einem großen Henkel, ja, den man anfassen kann, den man gebrauchen kann. Und nicht ein Kaktus, ihr habt es verstanden. Und da heißt er, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Und er sagt ja, ich sehe, ich mache alles neu, natürlich. Das vieles ist zukünftig, die Erlösung unseres Leibes, die ganze Welt, die Natur, alles wird verändert, wenn Jesus wiederkommt. Aber das gilt auch für uns heute, in unserem Alltag, in unserer Nachfolge. Siehe, ich mache alles neu. Wir müssen nie verzweifeln. Nie verzweifeln. Und wir sollen immer auch biblisch geprägt denken. Ganz wichtig, nicht einfach nur menschlich. Ihr erinnert euch vielleicht an das Wort, wo Jesus seinen Tod ankündigt am Kreuz, und der Petrus sagt, du, bloß nicht, Jesus, bloß nicht. Was soll denn das jetzt? Jesus war gerade vielleicht 33 Jahre alt, bloß nicht. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, geh hinter mich, Satan. Denn du denkst nicht, was menschlich, nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Oder du denkst nicht, was Himmlisches, sondern was Irdisches. Und das ist auch bei uns eine Gefahr, wie wir denken, wie wir uns prägen lassen. Das lese ich jetzt nicht alles. Ich habe das nur mal so zusammengestellt. Diese ganzen Früchte des Geistes, so ein ganzer Fächer, da geht es nicht nur um 9 Früchte, sondern um die ganzen christlichen Tugenden. Und es ist eigentlich was Wunderbares. Ja, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, was war denn diese vor ihm liegende Freude? Freude, richtige Freude. Jetzt sehen wir nur das Kreuz, das schlimme Leid und so. Und jetzt diese Freude, was ist diese Freude? Gerettete Menschen. Ja, dass Gott in Menschen wohnen kann. Der Vater und ich, wir kommen zu ihm. Und das ist wunderbar. Das ist diese Freude. Die Gemeinde, die Wohnung des lebendigen Gottes. Und da geht es eben um die absolute Wahrheit. Und anerkannt groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, im Glaubensbekenntnis, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 1. Timotheus 3,16. Jesus ist die absolute Wahrheit. Und das wollen die Leute heute irgendwo relativieren. Ja, was für den einen Wahrheit ist, muss nicht für den anderen sein. Was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht sein. Ihr kennt das alles, oder? Und die Bibel, die spricht eben klar Deutsch. Ne, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Die Wahrheit Gottes, sagte auch Jesus vor Pilatus, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Absolute Wahrheit. Heilige sind deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ja, die Wohnung, die Gemeinde, Wohnung des lebendigen Gottes, und auch die Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich meine, ja, okay, ja. Aber jetzt denk doch mal, wer das damals gesagt hat. Jesus, von einfachen Leuten umgeben, von vielen Leuten verachtet. Er war relativ jung, sagen wir mal 30 bis 33 Jahre. Relativ jung, zumindest verglichen mit vielen von uns, auch mit mir. Ne? Relativ jung. Und jetzt sagt er plötzlich, und das in einem ganz kleinen Land, wer von euch schon in Israel war, 460 Kilometer, ne, von Nord-Süd, 135 West-Ost, ein winziges Ländchen. Und dann noch besetzt von den Römern. Und Jesus sagt plötzlich, was ich euch hier sage, wird in der ganzen Welt verkündigt. Dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Das war eine Prophetie. Und schaut, nach 2000 Jahren, wir haben jetzt das große Vorrecht, wir können jetzt diese Prophetie überprüfen. Ja? Und wir finden heute überall Gläubige. aus vielen Nationen. Und das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Er hatte damals gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt, bis an die vier Ecken. Denkt man an Alaska, Feuerland, Sibirien und auch Neuseeland. Bis ans Ende der Welt. Überall hat es Christen. In der Kälte und auch in der Hitze wie hier, mitten im Urwald. Ich habe ja da einen Sohn, der da arbeitet. Und da haben wir mitten im Urwald, in so einer Siedlung, haben wir den ersten Kongress gehalten über biblische Prophetie. Das war sehr ergreifend, vor allem, wo mitten im Urwald dann die Israel-Fahne aufgespannt wurde. Na, mitten im Urwald, das war schon interessant. Und wir konnten über das Wiederkommen Jesu reden, diese einfachen Leute, viele sind hundertprozentig Indianer, manche vermischt und so. Das ist schon ergreifend. Oder hier, da sitze ich bei meinem anderen Sohn, der eben mit Yanomamis arbeitet. Da ist ein mehrtägiges Bibelstudium, da kommt der ganze Stamm, sogar der Häuptling und der Medizinmann, alle kommen, auch die kleinen Babys, und dann hören die sich, dann arbeiten die damit an dem Bibelstudium. Und da haben sich manche schon taufen lassen, manche sind gläubig, das ist wunderbar. Die Yanomamis sind ganz, das waren ganz schlimme Leute, dass die überhaupt noch gibt, das ist eine Bewahrung Gottes, weil die sich gegenseitig so dezimiert haben und auch im Urwald zu überleben, das ist nicht einfach. Also ich schaue mir im YouTube manchen Film an und dann heißt es 8 Tage im Amazonas. Ja? Leute, da kann ich nur lachen. Wenn ihr mal wirklich Überlebenstraining machen wollt, geht zu den Yanomamis und geht mal ein paar Tage mit denen jagen im Urwald, dann wisst ihr wirklich, was Überlebenstraining ist. Ja? Und nicht nur einfach so. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute Rucksäcke mitnehmen, teure Sachen, manchmal Kleidung, Messer, Ausrüstung, Kameras. Und dann machen sie das Feuer mit Funken an, ne? Oder mit so einem Bogen und so. Ist doch lustig, nehmen alles Mögliche mit und dann machen sie so romantische Dinge. Ja, das gefällt halt den Leuten, ja. Oder hier eine Predigt, auch bei den Yanomamis, das oben, das war mein Manuskript. Aber es war sehr schön mit dem Kurt Kirsch, auch ein deutschstämmiger Brasilianer. Und beim Übersetzen brauchen die 3-mal so lang. Weil die Indianer, die haben für viele Worte, haben die kein Wort in ihrer Sprache. Das gibt dann einen ganzen Abschnitt von Erklärung, bis man denen erklären kann, was ist das, was ist das. Klar, zum Beispiel der gute Hirte, gibt es nicht. Ich bin das Brot vom Himmel, gibt es kein Brot. Ja, weiß wie Schnee, gibt kein Schnee. Ja, muss man alles übersetzen, alles anpassen an die Kultur. Aber Gott hat ja nicht gesagt, ja, da mitten im Urwald, da geht dann gar nichts mehr mit dem Evangelium. Nein, er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Auch die verstehen es, wenn man es ihnen bringt. Und er verheißt sogar, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und vor kurzem, ich habe das Bild rausgenommen, ich merke jetzt, das war ein Fehler, in einer Gemeinde da oben in Süddeutschland, da haben wir einen Iraner getroffen, der hieß Reza, wieder Reza Pahlavi, wieder Shah, ne? Reza. Und der stand da, hatte im Iran Jesus angenommen, ist schon viele Jahre in Deutschland. Und der stand da mit so einem Israel-Button, mit so einem Israel-Abzeichen hier. Und hat gesagt, Reza, ich muss von dir unbedingt ein Foto machen. Ich finde es so schön, ein Iraner mit einem Israel-Abzeichen. Oder wenn wir an die Ayatollahs denken, das ist ja echt dämonisch. Ich weiß nicht, wer das erwähnt hat, ob das im Mitternachtsruf war oder woanders. Da war ein Reporter bei dem Khamenei, bei dem vor kurzem neutralisierten Ayatollah, ihr wisst ja die Geschichte. Und dann hat er morgens seinen Tee zubereitet, der Khamenei. Und dann hat ihn der Reporter gefragt, an was er denn denkt, so jetzt gerade morgens, wenn er seinen Tee macht. Dann hat er geantwortet an die Vernichtung Israels. Die sind doch total bescheuert, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Und dieser Hass, sagt die Bibel, der kommt aus der Hölle. Der kommt nicht irgendwo, der Antisemitismus, wegen, sagen wir mal, Rassismus. Nein, da geht es um die Hölle. Ist doch interessant, was der Iran alles ausgegeben hat. Jetzt merken wir das erst langsam, um Israel zu zerstören. Das war kein Witz. Das war schon sehr nahe. Und dann hat Gott eben auch, egal wie er über den denkt, Donald Trump. Egal wie er über den denkt, ne? Aber der kam gerade zur richtigen Zeit, um an der Seite Israels zu stehen. Wie der Kyrus damals, der Perser. Ich denke, der Kyrus war auch nicht viel besser oder heiliger wie der Donald Trump, glaubt mir das. Und gerade jetzt helfen die und geben ein Geld aus für diese Bomben, um Israel zu helfen. Und die Sache ist ja noch längst nicht zu Ende. Jetzt ist die Straße von Hormuz wieder zu. Und Leute, wir merken auch, wie abhängig wir sind von diesen Rohstoffen. Ja? Naja, gut. Ihr aber beobachtet und seid wachsam, siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Und wo hat er das gesagt? In den Propheten, Jesus selbst und auch durch seine Apostel, auch durch den Apostel Paulus. Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht, leider nur zwei, die anderen sind im Auto geblieben, weil meine Frau hat gesagt, horcht euch das an, sie hat gesagt, wir werden hier nichts verkaufen. Aber das heißt, der prophetische Nussknacker, und da geht es um viele zukünftige Dinge, die Jesus gesagt hat, bevor es geschieht. Oder auch in Offenbarung 22, 16, da sagen viele, Offenbarung ist viel zu schwer, viel zu dunkel und so, diese ganzen Bilder und die vielen Menschen, die da sterben und all die Sachen. Da heißt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Offenbarungen für die Gemeinden zu bezeugen. Ganz zum Schluss der Offenbarung, für die Gemeinden. Es ist also gut, wenn wir die Offenbarung studieren. Und heute gibt uns ja Gott viele Lehrer, viele Hilfen. Ja, wir werden heute auch durchs Internet gesegnet. Nun müssen wir das halt auch richtig gebrauchen, das Internet. Ja, und gute Sachen anschauen. Ich denke nur an Roger Libby oder an andere. Das sind fantastische Vorträge. Und ja, ich komme langsam zum Schluss. Nur als Vorwarnung, ja. Also wir müssen nur noch ein bisschen dranbleiben. Da heißt, wir verlassen unser Zusammenkommen nicht, so wie es bei einigen leider eingerissen ist. Ja, denk mal an die Corona-Zeit. Wir saßen auf dem Sofa, Kaffee war super. Ja, so ganz locker. Da kann man sich dran gewöhnen. Warum soll man sich da aufmachen? Bis hier in die Altstadt von Bern und hierher kommen. Schauen wir uns das daheim an, vor allem wenn es über Livestream übermittelt wird. Ja, wie es bei einigen leider eingerissen ist, sondern wir ermutigen uns gegenseitig hier. Und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag nähert. Und das ist einer der ganz wenigen Verse, der sagt, dass wir als Gemeinde etwas sehen werden. Weil die meisten Zeichen, das sage ich auch in meinem Buch, die meisten Zeichen sind nicht für uns. Das ist alles nach der Entrückung, die Apokalypse, große Trübsal. Da geschehen dann diese Dinge, die Jesus erwähnt hat. Aber hier heißt es auch, wir sehen heute zumindest, was sehen wir? Wir sehen die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Die Vorbereitungen, das sehen wir. Ja? Und wir leben ja heute zwischen der Rückkehr Israels, die geht ja immer noch, ne, und der Entrückung. Wir leben mit der blaue Pfeil. Und es war schon ein Bonus. Das war schon ein Bonus für die Gemeinde, dass wir die Rückkehr Israels erleben. Und wie dieses kleine Land, wie prophezeit, Jerusalem wird zum Taumelbecher für alle Völker ringsumher. So ein kleines Ländchen. Und die ganze Welt schaut auf, ne, und der Antisemitismus im Westen, die Politiker, alle sind durcheinander. Taumelbecher heißt ja auch eigentlich Giftbecher. Also wer da dran trinkt, ne, und Gott hat ja auch gesagt, wer euch antastet, tastet Gottes Augapfel an. Ich denke, heute ist Israel auch ein Verhaltenstest für die Völker. Und Gott wird mal die Völker scheiden, ja, wie wir Israel und auch die Juden behandelt haben. Gemeinde, die Wohnung Gottes. Und zum Schluss diese wunderbare Verheißung aus Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich wohne bei euch, ich bin bei euch. Und in Hesekiel, ich habe das vor nicht allzu langer Zeit den ganzen Propheten gelesen, Hesekiel 48, ganz zum Schluss, das letzte Wort von Hesekiel heißt ja Yahweh Shammah. Das heißt, Gott ist hier. Na, da kommt ja der Tempel und alles zum Schluss, ne, diese acht Kapitel vom Tempel, im Tempel vom Millennium. Und ganz zum Schluss heißt dann, Gott ist hier. Das heißt, Gott will unter den Menschen wohnen. Und das gilt auch für uns heute. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nur um das nochmal zu unterstreichen. Ja, dann also hoffe ich, dass manches hängen geblieben ist, auch mit Hilfe der Illustrationen. Und dass Gott uns doch reich segnen möchte. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann singen wir noch ein Schlusslied. Ich denke doch, dass wir zeitlich gut hingekommen sind. Geht so? Ja, natürlich. Ich habe wieder schwer gesündigt. Warum? Die Leute sagen immer, Reinhold, in Bern, red langsam und deutlich. Red langsam und deutlich. Und da gibt es ja ganz böse Zungen, ihr wisst es ja, ne? Die sagen wie da, ja, ein Berner bei der Reparatur von der Kirchenuhr vom Stundenzeiger erschlagen wurde. Entschuldigung. Ja. Ja, gut. Herr, wir danken dir auch für unser Zusammenkommen und wir dürfen uns wirklich freuen, Herr, dass die Gemeinde heute, wir als lebendige Steine, die Wohnung Gottes darstellen. Diese Sehnsucht Gottes, schon bei der Erschaffung der Welt, wo die Morgensterne gejubelt haben und wo der Werkmeister sich gefreut hat. Und wir wissen, wie das alles getrübt worden ist durch den Sündenfall. Und wie diese Welt heute aussieht, ist ja schrecklicher. Wenn wir an die ganzen Waffen denken, an die Kriege, die einfach nicht aufhören. Wie er dein Wort sagt, es gibt keinen Frieden für die Gottlosen. Ja, wir sind da schockiert über all die Lügen und das Geld, das da ausgegeben wird und wie in grausamer Weise Menschen verstümmelt werden und getötet werden. O Herr, und wir sehen die Realität dieser Welt. Und wir können dann nur beten, Herr, komme bald. Komme du als der König aller Könige, Herr, damit das alles wieder richtig in seine Ordnungen kommt, wie es ja dann auch heißt, dass die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen umgestaltet werden, dass der Löwe mit dem Schaf zusammen sein wird. Herr, das sind all diese wunderbaren Visionen aus deinen Worten. Wir wissen, das wird Realität. Danke, Herr, dass wir jetzt nicht nur diesen Wunschtraum vor uns haben, sondern dass wir jetzt schon in unserem Herzen diesen Frieden haben, Herr, den man nicht mit Geld kaufen kann, auch nicht mit Materialismus, mit irgendeinem schönen Objekt, sondern nur durch Jesus in unserem Herz. Danke, dass du ja auch unser guter Hirte bist, der besser weiß, was für uns gut ist, wie wir selber. Dass wir doch gehorsam sein möchten, damit wir gesegnet sein möchten. Dass du uns führen kannst, wie unser Lotse, unser Schiff lenken kannst, Herr. Und auch eben, wie schon erwähnt, dieser himmlische Töpfer, der uns jetzt umgestaltet auf der Töpferscheibe, Herr. Das ist ein großes Vorrecht, Herr. Dass wir jetzt nicht einfach verhärtete Menschen sind und in der Genetik gefangen sind, auch in vielen schlechten Dingen, sondern dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen. Herr, möchtest du schenken, dass diese Freude da sein darf in einem jeden Herz von jedem, der heute Morgen hier war, zugehört hat, und dass wir das mitnehmen. Gott wohnt in unserer Mitte und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen.